Herzlich willkommen in der Luetskirche München. Sie haben eine Gottesdienstaufnahme vom 22.01.2009. Es ist die erste Veranstaltung in unserer Bibelwoche. Das Thema der Predigt lautet Profil finden, festhalten und mit Leben füllen. Daniel 1. Es spricht Pastor Andreas Schäfer aus Langensteinbach.
Bibelwochen sind eine ganz, ganz große Chance und ich hoffe, dass Sie am Ende dieser Bibelwoche sagen, wir haben zumindest davon profitiert, dass wir uns miteinander Zeit genommen haben, die Bibel aufzuschlagen. Es liegt ein ganz großer Segen drauf, wenn Christen zusammenkommen und die Bibel aufschlagen, sich Zeit nehmen dafür und ich wünsche, dass Sie auch ein Stück davon profitieren. Bin gerne da. Es ist gut für mich, mal raus zu sein aus dem Hamsterrad der Langensteinbacher Höhe und in den Frieden nach München zu kommen. Als man mich heute Morgen bedauert hat, dass ich nach München muss, sagte ich, bin nicht zu bedauern, ich bin zu beglückwünschen. Ich habe ein friedliches Wochenende vor mir. Ich bin in einer Gemeinde, kann ich auf eine Sache konzentrieren. Niemand will was von mir, nur diese Gemeinde ist sehr überschaubar. Und das freut mich sehr und ein so schönes Thema. Und ich hoffe, dass wir auch miteinander da eine gute Zeit haben werden. Lohnt es sich, Daniel zu lesen? Klar. Lohnt sich, ist eine rhetorische Frage, sonst hätte ich es ja gar nicht vorgeschlagen, dass wir miteinander an diesen Tagen Daniel lesen. Daniel ist ein ganz besonderes, außergewöhnliches Buch. Ich habe eigentlich gerade in der Zeit in der Langensteinbacher Höhe, den vielen Vorträgen, die ich dazu halten hatte, erst richtig auch zum Propheten Daniel gefunden. Daniel, dieser Prophet, hat ja zwei große Teile. Der eine Teil des Propheten Daniels, die ersten 6 Kapitel, kann man überschreiben, das sind die Daniel-Berichte. Und die Kapitel 7 folgende sind die Daniel-Gesichte, also immer diese prophetischen Bilder. Damit kann man seinen bibelkundlichen Kopf dieses Propheten Daniels so schön zweiteilen und hat man schon so eine kleine Sortierung. Also der erste Teil, das sind die Daniel-Berichte oder auch die Daniel-Geschichten. Und der zweite Teil sind die Daniel-Gesichte, die Daniel-Prophezeiungen. Und genau dieser Geschmack aus beidem, diese ganz praktischen Erfahrungen dieses Propheten Daniel in der babylonischen Gefangenschaft und auf der anderen Seite seine großen prophetischen Bilder, sind das, was tatsächlich den besonderen Reiz dieses Propheten ausmacht. Aber es kann nur sein, dass der eine oder der andere sagt, wir haben ja schon Schwierigkeiten genug mit dem Neuen Testament. Schon das Neue Testament ist für uns ja schon weit weg, so rund 2000 Jahre. Wie viel mehr Schwierigkeiten haben wir mit einem Propheten Daniel, wo gleich im ersten Vers in Daniel 1, Vers 1 zum Ausdruck gebracht wird, dass wir im Jahr 605 vor Christus sind. Also rund 2600 Jahre von uns aus rückwärts fand das statt. Lohnt sich das denn noch, sich mit solch ollen Kamellen zu beschäftigen, die vor allem gar nicht zuallererst die Christen im Visier haben, sondern die ja dann im Schwerpunkt zuallererst Geschichten und Berichte sind, die es mit Juden, mit dem Volk Israel zu tun haben. Da denke ich, ist schon sinnvoll, wenn wir uns am Anfang klar machen, warum wir als Christen ganz bewusst das Alte Testament lesen. Nicht nur, weil wir wissen, dass unser Glaube an Jesus Christus natürlich fußt auf dem Glauben an Gott, den Abrahams, Isaaks und Jakobs, das ist das eine. Und dass wir wissen, dass Israel das Volk ist, aus dem unser Herr Jesus Christus kam, sondern wir lesen noch mal ganz anders das Alte Testament. Der Apostel Paulus hat die Gemeinde da sehr klar instruiert, wie das Alte Testament für die Christen zu verstehen ist, für alle Zeit. Es ist nicht nur die Fundgrube des Ursprungs unseres Glaubens. Es ist nicht nur der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der sich da offenbart, sondern das Neue Testament ist überzeugt davon, dass das Alte Testament ein ganz bestimmtes Ziel hat. Dass das Ziel des Alten Testamentes, die Adressaten des Alten Testamentes, das sind überraschenderweise Sie und ich. So zumindest sagen es die Apostel. Paulus kann sagen, in 1. Korinther 10 oder in Römer 15 könnt ihr es auch nachlesen, dass das Alte Testament geschrieben worden ist für uns, die wir an Jesus Christus glauben. Und so lesen wir miteinander das Alte Testament. Und der Heilige Geist ist ein genialer Transporteur, der es hinbekommt, dass Texte, die 2600 Jahre alt sind, so anfangen zu leben, dass sie für uns im Januar 2009 etwas zu sagen haben. Und wenn dieses Phänomen geschieht, dann hat die Bibelwoche sich auf jeden Fall gelohnt. Also so lesen wir Texte aus dem Alten Testament. Und jetzt lesen wir einmal aus diesem ersten Kapitel einige Verse. Ich weiß nicht, was für Bibelübersetzungen hier so gang und gäbe sind. Ich bin da recht einfach und strukturiert. Lese Ihnen da das ganz schlicht aus der Luther-Übersetzung. Dort heißt es, im dritten Jahr des Herrschers Joachims, des Königs von Juda, zog Nebukadnezar, der König von Babel, vor Jerusalem und belagerte es. Und der Herr gab in seine Hand Joachim, den König von Juda, und einen Teil der Geräte aus dem Hause Gottes. Die ließ er ins Land Schinjar bringen, in den Tempel seines Gottes, und tat die Geräte in die Schatzkammer seines Gottes. Und der König sprach zu Aschpenas, seinem obersten Kämmerer, er sollte einige von den Israeliten auswählen, und zwar von königlichem Stamm und von edler Herkunft, junge Leute, die keine Gebrechen hätten, sondern schön, begabt, weise, klug und verständig wären, also fähig, an des Königs Hof zu dienen, und er sollte sie in Schrift und Sprache der Chaldäer unterrichten lassen. Und der König bestimmte, was man ihnen täglich geben sollte, von seiner Speise und von dem Wein, den er selbst trank. So sollten sie 3 Jahre erzogen werden und danach vor dem König dienen. Unter ihnen waren aus Juda Daniel, Hanania, Mischael und Asaja. Und der oberste Kämmerer gab ihnen anderen Namen und nannte Daniel Belshazzar und Hanania Schadrach und Mischael Meschach und Asaja Abednego. Soweit erstmal. Ich weiß nicht, wie bibelkundlich fit sie sind. Und wie fasziniert sie auch sind noch von Geschichte. Ich will sie auch nicht überfordern, es ist Abend, sie haben einen langen Tag gehabt. Wenn man bibelkundlich halbwegs klarkommen will, dann braucht man eigentlich vom ganzen Alten Testament, meiner Überzeugung nach, nur 4 Zahlen. 4 Zahlen sollte man zumindest so halbwegs im Kopf haben. Das versuche ich immer auch unseren Leutchen da in der Gemeinde einzubläuen. Also das Jahr 1000 vor Christus ist immer eine gute Zahl. Das legt man so ungefähr fest als das Krönungsdatum von David. Das ist immer schon mal so ein Punkt. Da kann man vor oder nach David sortieren. Dann ist das Jahr ungefähr 930 extrem hilfreich zu wissen vor Christus. Das Jahr der Reichsteilung, wo das Großreich Israel, das Reich von Saul, David und Salomo geteilt wurde in das Nordreich, Samaria als Hauptstadt, 10 Stämme, und das Südreich, Juda, mit Jerusalem als Hauptstadt. Im Jahr 720, das ist die 3. Zahl, wird das Nordreich durch den assyrischen Sturm erobert und geht unter. Dieses Reich, das Nordreich Israel, gibt es seitdem nicht mehr. Das Südreich, Juda, von dem hier die Rede ist, deswegen diese kleine Einleitung, das ist noch da, und zwar bis zum Jahr 586. Da endgültig stürmt dann Nebukadnezar, der Weltherrscher des Babylonischen Reiches, mit seinen Truppen Jerusalem. Der Tempel wird zerstört und ein Teil der Bevölkerung wird in die sogenannte babylonische Gefangenschaft eben weggeführt. Und um diesen Prozess, um diese Zeit handelt es sich bei diesem Propheten Daniel. Wir sind nicht im Jahr 586, 87 bei der Zerstörung, sondern wir sind noch einige Jahre vorher. Daniel 1, Vers 1, wenn man das versucht zu entschlüsseln, was da steht, meint das Jahr 605. In diesem Jahr gab es eine erste Welle, die Nebukadnezar vor Jerusalem brachte. Er nahm das Tempelgeschirr mit, die besonders wertvollen Kultgegenstände, und sahnte so eine gewisse Eliteschicht ab aus Juda. Und diese Eliteschicht, die wollte er in einer speziellen Ausländerakademie einnorden auf den babylonischen Geist. Und die sollten dann im diplomatischen Dienst in einem riesengroßen Weltreich tätig werden. Und zu dieser Eliteschicht, diesem Adel, den er da aus Juda abschöpfte, dazu gehörte auch unsere Zielperson, dazu gehörte nämlich auch dieser Daniel. Man nimmt an, dass er Daniel um diese Zeit in Daniel 1 zu etwa 15 Jahre alt war. Als Teenager kam dieser Mann mit nach Babylon an diese besondere Ausländerakademie. Und wir erfahren, dass am Ende von Daniel 1 es heißt, dass Daniel im Dienst des Kyros blieb bis ins erste Jahr. Das ist das Jahr 538. Wenn Sie mal kurz überschlagen, schlichte mathematische Aufgabe, entdecken Sie, dass der Daniel dann am Ende seines Lebens etwa 85 Jahre alt war. Genial. Haben wir ganz selten in der Bibel, dass wir einen Menschen begleiten vom Teenageralter bis ins hohe Alter hinein, wie er sein Leben mit Gott tatsächlich lebt. Und das macht auch den Reiz des Propheten Daniel aus. Das Prophetenbuch Daniel ist auch eines der meistzitierten Bücher im Neuen Testament. Insbesondere Jesus hat ganz viel aus dem Propheten Daniel zitiert. Wir haben Dutzende von Zitaten aus Daniel. Eine Formulierung, die kennen Sie garantiert alle, die aus dem Propheten Daniel stammt, nämlich diese eigentümliche Formulierung, dass Jesus sich des Menschen Sohn genannt hat. Sie erinnern sich daran, ja? Das ist eine komische Formulierung eigentlich für unseren Sprachgebrauch. Und diese Menschensohn-Formulierung, die stammt zum Beispiel aus dem Propheten Daniel. Aber jetzt Einleitung genug. Sie haben den Rahmen. Sie wissen so ungefähr, worum es geht in diesem Buch. Und jetzt können wir auch da gleich mitten einsteigen. Das, was wir heute Abend da also haben wollten. Ich muss ganz ehrlich zugeben, in die Schreinerei habe ich gar nicht gedacht bei meiner Themenformulierung mit dem Profil. Aber das ist natürlich extrem hilfreich, sich das nochmal vorzustellen, das deutlich zu machen. Und als Sie davon erzählt haben, wurde mir bewusst, dass bei der Wohnung, in die mein Vater jetzt gerade eingezogen ist, das ist ein Altbau, ein richtig schönen alten Treppenhaus, das zurzeit gestrichen wird. Und ich sehe noch den Maler vor mir, wie verzweifelt er war, weil das eben nicht so glatt und einfach nur einfach zu pinseln ist wie alles andere, sondern so Kassettenteile drin und unterschiedlich. Das dauert schon ein bisschen länger, bis man Profil gestrichen hat. Also glatte, einfache Flächen. Also es geht ums Profil. Man muss zuallererst das Profil finden. Wie hat Daniel Profil gefunden? Wir erleben diesen Mann, du hast schon einen ganz entscheidenden Satz zitiert. Wir erleben diesen Mann, dass er seinen Glauben an Gott Abrahams, Isaak und Jakob, dass er als Jude ganz bewusst und aktiv seinen Glauben gelebt hat. Wie kam es dazu? Wie kam es dazu? Nun könnten Sie sagen, ja, der hat es damals einfach gehabt. Das war ja gar kein Problem. Das war ja ganz normal. Der ist im jüdischen Bereich aufgewachsen, da konnte man gar nichts anderes machen. Da wurde man dann eben als Junge dann beschnitten, dann kam man in den entsprechenden Unterricht und dann hat man eben automatisch geglaubt und war eben Jude. Das ist alles ganz normal. Täuschen Sie sich nicht. Das stimmt nicht. Das war schon damals so, das ist heute so im jüdischen Volk, dass auch da dieser Glaube an den Gott Abrahams, Isaak und Jakobs ganz unterschiedlich gelebt werden kann. Sie können ihn formal, äußerlich leben, natürlich, ganz eindeutig. Und Sie können ihn bewusst und aktiv leben, den Glauben an den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Schon der Jude Paulus sagt uns, nicht das ist ein Jude im eigentlichen Sinn, der es äußerlich praktiziert, sondern das ist ein Jude im eigentlichen Sinn, der es im Inneren, das heißt einer Herzensentscheidung praktiziert, an Gott zu glauben. Das heißt, sowohl ein Daniel musste in seiner Entwicklung irgendwann einmal bewusst sagen, ich bin nicht nur formal Angehöriger des jüdischen Volkes und gehöre in dieser Weise irgendwie zu Gott dazu, sondern ich lebe das aktiv mit meiner Persönlichkeit. Ich entscheide mich für dieses Profil. Nicht nur Daniel muss das sagen, sondern Sie und ich müssen das auch sagen. Das eine ist, vor 76 Jahren hineingeboren zu sein. Wunderbar. Ein großartiges Geschenk. Aber das Hineingeborensein, einen christlichen Horizont, macht uns ja noch nicht zu einem, der ein christliches Profil hat. Und deswegen ist genau das Wichtige zu sagen, das, was ich da mitgeliefert bekomme an Christlichem, muss irgendwann das meine werden. Sonst haben wir diese Satellitenchristen, diese Pseudochristen, die irgendwo immer herumschwirren in einem christlichen Koordinatensystem, ohne persönlich einmal gesagt zu haben, das, was hier an christlichem Glauben mir gelehrt worden ist, worauf ich zugegangen bin, was sich entwickelt hat, das habe ich für mich persönlich angenommen, akzeptiert. Eine klare Entscheidung für den christlichen Glauben ist ein riesengroßes Geschenk. Denn dass die weitaus meisten, ich kenne sie ja nur zum Bruchteil, die weitaus meisten eine solche persönliche Entscheidung getroffen haben, sich für dieses Profil entschieden haben. Und sollten Sie sich für dieses Profil noch nicht bewusst entschieden haben, dann mache ich Ihnen Mut dazu. So eine Bibelwoche ist eine wunderbare Gelegenheit zu sagen, ich kläre jetzt meine Beziehung zu Gott. Ich gehe mal ein Gespräch ein mit dem Pastor oder einem anderen Christen und wage eine solche Entscheidung. Klares Profil gefunden zu haben, ist ein Riesengeschenk. Und hier haben Sie einen jungen Mann, diesen Daniel, der offensichtlich ein klares christliches Profil hat. Tut gut.
tut gut. Ist besser als diese glatten Flächen. Ein klares Profil. Als ich heute ausgestiegen bin, auf dem Bahnhof hier in München, da langgelaufen bin, da Richtung hier, den Weg hierher, saß eine junge Frau da auf der Bank. Die war nicht viel älter als Daniel damals. Also junge Frau in Anführungszeichen, Teenager, die da saß. Und die hatte ihre Bibel. Die saß auf der Bank in München auf dem Hauptbahnhof auf einem der Gleise und las ihre Bibel. Ich hatte keine Zeit, sie anzusprechen. Ich habe nur innerlich gebetet, Herr, segne sie dafür. Segne sie dafür, dass diese junge Frau da sitzt und ihre Bibel liest. Da fängt Profil an. Wunderbar. Daniel als allererster hat ein Profil gefunden. Es ist etwas ganz Großartiges, wenn ich weiß, das ist mein Profil. Ich bin Christ. Und ich muss mich jeden Morgen neu erfinden. Muss ich jeden Morgen sagen, als was lebe ich denn heute? So ich weiß, ich gehöre zu Jesus Christus. Und das wünsche ich Ihnen von ganzem Herzen. Aber der zweite ganz wichtige Teil dieser Dreierformulierung ist ja, dass ich Profil auch festhalte. Und da kommen wir jetzt sehr deutlich auf diesen Text zu sprechen. Profil festhalten, das zeigt ja schon, dass ich das Profil, was ich als Christ gewonnen habe, wofür ich mich entschieden habe, ich bin Christ und ich lebe als Christ, dass das offensichtlich nicht ein Automatismus ist, der einfach nur so funktioniert, nur so flutscht, sondern dass ich dieses Profil, ich bin Christ, tatsächlich auch festhalten muss. Wenn ich es nicht festhalte, dann wird es mir nämlich genommen. Und das ist etwas, was viele Christen nur ganz diffus wahrhaben wollen, dass das Christsein, wenn ich es nicht aktiv festhalte, mir genommen wird. Woher kommt das? Das kommt daher, dass Sie und ich nicht in einer neutralen Welt leben. Das ist wichtig, dass wir das klar sehen. Wir leben nicht in einer neutralen Welt, auch nicht in einer weltanschaulich ideologischen neutralen Welt, wo ich sagen könnte, völlig unangefochten, gehe ich meinen Weg als Christ, da kann mir überhaupt nichts passieren, da will auch niemand was von mir. Das ist alles ganz normal, alles überhaupt kein Problem. Das stimmt nicht. Wer mit offenen Augen auch durch unsere Gesellschaft hindurchgeht, sieht, es gibt keine Neutralität. Es gibt es nicht. Sie haben immer eine Frage, welcher Weltanschauung, welcher Ideologie, welchem Geist Sie nachfolgen. Und wenn Sie nicht aktiv Ihren Glauben festhalten, werden andere Geister, werden andere Ideologien, werden andere Systeme tatsächlich stärker werden. Der Apostel Paulus kann das im Römerbrief so sagen. Er kann sagen, stellt euch nicht dem Zeitgeist dieses Zeitalters gleich. Er sagt auch noch deutlicher, partizipiert nicht an dem Schema dieses Zeitgeistes, also nach dem, wie diese Zeit läuft, wie diese Zeit funktioniert. Und das ist für mich ein ganz, ganz wichtiger Punkt für aktives Christsein. Der eine Teil ist, ich muss Profil finden. Ja, wunderbar, ich entscheide mich für Jesus Christus oder habe mich für ihn entschieden. Aber der zweite Teil ist genauso wichtig, jetzt will ich dieses Profil festhalten. Was hat das mit Daniel 1 zu tun? Das hat das mit Daniel 1 zu tun, dass wir ja erleben, dass das Volk Juda hineinrutscht, eine absolute Katastrophe. Sie werden von diesen babylonischen Heeren überrannt und das Tempelgeschirr, das Heiligtum aus dem Tempel, kommt in die Metropole der wiedergöttlichen Macht nach Babylon. Aber das Interessante ist, und vielleicht haben Sie es überlesen, dass Daniel in dem Text, den er schreibt, nicht einfach sagt, all das kam nach Babylon, sondern er braucht ein eigenartiges Fremdwort. Er sagt nämlich in Daniel 1, Vers 2, dass all das, die ganzen Geräte und er selber, der Babylon und er selber, Daniel auch, kamen ins Land Shinear. Haben Sie es gelesen oder registriert? Das ist eigentlich das alte Wort für Babylon. Aber warum gebraucht Daniel nicht das neue Wort? Warum sagt er nicht, und als wir alle nach Babylon kamen? Sondern er sagt, als wir nach Shinear kamen. Das ist natürlich für uns ein bisschen schwieriger. Für alle damals war sofort klar, was Daniel sagen wollte. Daniel gebrauchte ganz bewusst dieses alte Wort. Denn da konnte er anknüpfen an eine alte Bibelstelle, die Sie wiederum, davon bin ich überzeugt, die weitaus meisten von Ihnen sehr, sehr gut kennen. Nämlich in 1. Mose 11 erfahren wir von einem ganz berühmten Turmbau. Ein Turmbau, wir kennen ihn als Turmbau zu Babel, Aber das Wort, was in 1. Mose 11 steht, dass sie in der Ebene Schinear diesen Turm bauten. Und jetzt klingelt es bei uns. Warum der Daniel nicht einfach sagt, als wir nach Babylon kamen, sondern warum der Daniel sagt, übrigens, wir kamen nach Schinear. Das ist für ihn ein Signalwort, das ist für ihn ein gefühltes Wort. Das steckt für ihn mehr dahinter. Ja? Für ihn ist mit diesem Wort Schinear verbunden auch der Geist von Schinear, der Geist von damals, der Geist von 1. Mose 11. Und Sie wissen doch, was der Geist von 1. Mose 11 war. Wir wollen einen Turm bauen bis zu Gott hin. Und dieser Gott, den wollen wir nicht mehr haben, der Weise. Wir wollen jetzt das Sagen haben. Und jetzt gebraucht Daniel genau die Vokabel und bringt damit für jeden halbwegs denkenden Menschen zum Ausdruck, wenn ich nach Babel komme, dann komme ich in den geistigen Rahmen von Schinear, von damals, von 1. Mose 11. Was heißt das denn? Das heißt, dass Daniel nicht naiv war. Dass der Daniel nicht blauäugig war. Dass der Daniel wusste, wenn ich da in Babylon bin, dann bin ich nicht nett in einer super tollen Metropole, wo es so richtig abgeht, sondern ich mache die Augen auf und weiß, wenn ich in Babylon bin, dann bin ich in dem geistigen Rahmen von Schinear, von damals, von 1. Mose 11. Und das ist etwas, was für uns Christen tatsächlich wichtig ist zu sehen. Sie und ich, wir leben nicht in einer neutralen Welt. Wir müssen das gar nicht dramatisieren. Wir müssen es nur nüchtern zur Kenntnis nehmen, dass die Umwelt, in der sie sind, das gesellschaftlich leitende Prinzip, nicht das christliche Prinzip in unserer Gesellschaft ist. Das ist nicht, oder soll ich sagen, nicht mehr der Fall. Das fällt uns richtig schwer. Wir haben uns so daran gewöhnt, es war so gemütlich, nicht wahr? Und dass wir eigentlich wussten, das ist abendländisch geprägt, das Christliche ist das Bestimmende. Nein, das ist es im Schwerpunkt nicht mehr. Obwohl wir es hier im Süden, ich nehme mal die ganze Südfront, ja, inklusive da unser baden-württembergischen Bereich, wo ich da so zurzeit leben darf, obwohl wir es im Süden im Durchschnitt immer noch besser haben. Ja, natürlich. Ich habe die Jahre davor in Hamburg gelebt, da ist der Wind noch mal ein bisschen anders. Nicht nur äußerlich, sondern auch geistig noch mal ein bisschen anders. Und gleichzeitig gilt auch für uns, das zu realisieren, wenn ich meinen Glauben festhalten will, muss ich erkennen, ich lebe in einer Gesellschaft, die in der Grundströmung meine christliche Grundbasis nicht mehr mitträgt. Das ist wichtig. Das ist sehr, sehr wichtig zu sehen. Wir sind nicht mehr neutralen Sohn, es gibt kein Vakuum. Es gibt nur noch eine klare Entscheidung, unter welchem geistigen Vorzeichen ich leben will. Dafür muss ich mich entscheiden. Sie können nicht mehr sagen, ich entscheide mich für gar nichts. Auch wenn Sie sich für nichts entschieden haben, haben Sie schon entschieden. Sie haben sich immer einer geistigen Macht gegenüber verpflichtet, bewusst oder unbewusst. Ich denke und hoffe, dass Ihnen das klar ist. Ein Theologieprofessor hat es einmal so gesagt, der Christ ist Dissident aus Prinzip. Ich habe extra nochmal nachgeguckt im Wörterbuch, was ein Dissident ist. Ein Dissident ist nach Definition ein Andersdenkender, ein in seinen Ansichten außerhalb der Gemeinschaft Stehender. Ist Ihnen das bewusst? Das gehört zum Christsein tatsächlich als Marke dazu. Das klar zu bejahen und nicht weinerlich hinterherzulaufen, ist etwas, was man aus Daniel lernen kann. Daniel sagt, ich kam nach Schinear, war mir klar. Ich war nicht naiv. Ich bin nicht dem Zeitgeist einfach hinterhergestolpert. Ich habe den Sog nicht einfach auf mich wirken lassen. Ich wusste, wohin ich komme. Ein Christ ist Dissident aus Prinzip. Und das spüren wir. Wer ein bisschen Gespür hat für christliche Ethik, für Art und Weise, wie ein Christ lebt, merkt, das ist ja gar nicht mehr kompatibel. Das ist ja gar nicht mehr deckungsgleich. Das franzt ja immer mehr aus, was so ein Christ denkt, wie er lebt, wie er handelt, welche Prinzipien er hat. Und was in unserer Gesellschaft als Grundprinzipien da ist, das ist ja gar nicht mehr überlappend, nur noch an einem Rand. Und darauf kann man jetzt eine unterschiedliche Reaktion haben. Die eine Reaktion ist die sogenannte Weltflucht. Das heißt, man sagt, ach, wie furchtbar, wie dunkel, wie schrecklich, wie schlimm, wie gottlos, wie böse, wie sündig ist die Welt. Lass uns versuchen, die Schotten dicht zu machen und irgendwo unsere kleinen letzten christlichen Abkapselungsnester leben. Vielleicht kommt der Herr und wir schaffen es noch bis dahin. Also das ist die eine Methode, die Weltflucht. Raus aus dem ganzen Bösen, raus aus, in Anführungszeichen, China. Und die andere Gefahr ist genau das Gegenteil. Das ist die Weltsucht. Man assimiliert sich, man passt sich an. Das hat sogar im jüdischen Volk funktioniert. Die Gruppe, die damals nach Babylon in die babylonische Gefangenschaft geführt wurde, war zahlenmäßig größer, als sie hinkam, als sie nach Hause kam. Wie kam das denn? Ein ganz großer Teil fand es nachher so gemütlich in Babylon, dass sie da geblieben sind. Die haben sich inzwischen so angepasst an das, was da lief, dass sie gar nicht mehr zurück wollten. Die haben sich assimiliert. Und das gibt es auch im christlichen Bereich. Es gibt eine christliche Assimilation, das heißt ein christliches Anpassen an Zeitgeist und Welt, dass man im Grunde gar nicht mehr merkt, dass sie eigentlich Christ sind. Auf Langensteinbacher Höhe führen wir regelmäßig Glaubenskurse durch. Und an einem Glaubenskurs, ich weiß gar nicht, ob es gerade das Beispiel hier, als ich beim letzten Mal war, erzählt habe, da war eine junge Frau, die in einer Firma arbeitete und zum ersten Mal nach vielen, vielen Jahren der Zusammenarbeit dieser Firma überrascht war, ein Gespräch entdeckte, dass einer ihrer Kollegen Christ ist. Das heißt, der hatte es geschafft, das ist gar nicht so einfach, der hat es geschafft, jahrelang anonymes Christsein zu praktizieren. Das ist anstrengend. Ja. Das heißt, es kam nicht raus, dass er Christ ist. Das müsste man hinkriegen. Ja. Wenn ich vom Wochenende erzähle, alles nur nicht den Gottesdienst erwähnen. Wenn ich meinen Tageslauf berichte, nichts erwähnen, dass vielleicht morgens die Hände gefaltet habe. Vorsicht, den Namen Gottes nicht erwähnen. Achtung, Mittagessen, bitte nicht beten. Das ist richtig anstrengend, aber es gelingt. Ich kann mich so stark assimilieren, dass ich quasi chamäleonartig in einer säkularen Gesellschaft lebe. Huch, ein Christ und schon passt er sich an. Nein, nein, Daniel macht das nicht. Daniel hat den Weg gefunden zwischen Weltflucht und Weltsucht, sein Profil als Gottgläubiger ganz bewusst zu leben. Und das finde ich genial. Das finde ich genial. Das möchte ich gerne. Je länger, desto mehr. Sagen, Herr, du bist mein Profil und ich will es auch festhalten. Ich bin nicht naiv. Ich weiß, wenn ich es aktiv nicht festhalte, dann lande ich sonst wo, aber nicht mehr bei dem, was eigentlich du für mich gerne haben möchtest. Von Langensteinbacher Höhe tauchen immer wieder auch Menschen auf aus Israel. Und wir hatten einmal einen Mitarbeiter, der bei den großen Wasserprojekten in Israel mitgewirkt hat. Das war ein hochinteressanter Vortrag. Das Wasserproblem im Nahen Osten. Und da hat er erzählt, wie stolz sie am Anfang des Staates waren, in den Jahren 48 folgende, wie stolz sie waren, dass sie das Wasserproblem meinten, gelöst zu haben, indem sie besondere Tiefbrunnen gebohrt haben. Sie haben das Süßwasser ganz tief herausgepumpt aus tiefen Schichten in Israel. Und dieser Stolz hat sich ganz schnell gewandelt in eine massive Enttäuschung, als sie nicht merkten, dass dadurch aber sie die Salzwasseranteile vom Mittelmeer hineingesickert sind in die tiefen Schichten, die da jetzt waren. Das heißt, sie hatten plötzlich das Problem, dass sie das Versalzung plötzlich in allen möglichen Schichten mitbekamen. Sie mussten tatsächlich sich entscheiden, schweren Herzens Wasser wieder zurückzupumpen, um die Salzbrühe wieder rauszukriegen. Das ist für mich ein ganz, ganz starkes Bild. Ein ganz starkes Bild. Ich kann mich dann in ganz besonderer Weise in einer säkularen Gesellschaft aufhalten und die Salzbrühe macht mir überhaupt nichts aus, wenn mein geistlicher Grundwasserspiegel stimmt. Wenn allerdings bei mir schon der geistliche Grundwasserspiegel nicht stimmt und bei mir ein Vakuum ist, dann drückt die Salzbrühe auch in mein Leben rein. Und deswegen sind Bibelwochen gut. Da kann nämlich der geistliche Grundwasserspiegel wieder steigen. Dann hat man wieder Profil und kann relativ nah am Salzwasser entlang leben. Und das müssen sie alle. Immer wieder. Aber sie wissen dann, was ihre Marke und was ihr Profil ist. Und dazu gehört, ganz bewusst zu akzeptieren, wir leben in dieser Weise nicht in einem Christ, in dieser Weise nicht in einem christlichen Land. Bejahen Sie das. Ihr Herr, Ihr Meister, Ihr Haupt, Ihr Gott, Jesus, hat das gesagt. Er hat von Ihnen gesagt und von mir gesagt, ich sende Sie wie Schafe mitten unter die Wölfe. Das klingt nicht angenehm. Er hat von Ihnen gesagt, dass eine kleine Herde in einer Majorität Andersdenkender unterwegs sein werden. Stellen wir uns darauf ein. Im Anschluss an den großen dänischen Philosophen Kierkegaard kann man formulieren, eine christliche Welt ist eigentlich schon Abfall vom Christentum. Also wo ich nur noch im Christlichen bleibe, wissen Sie, nur noch in der Farbe bleibe, da habe ich das Eigentliche schon fast nicht mehr gehalten. Und deswegen ist Daniel genial. Hier haben Sie einen Mann, der mit einem einzigen Wort sagen kann, ich wusste, wo ich hinkomme. Ich komme nach China. Ich muss Profil festhalten. Lassen Sie uns das sagen. Wo fällt es Ihnen denn leicht, Profil festzuhalten? Wo haben Sie gar keine Probleme? Wo Sie sagen, da habe ich gar keine Schwierigkeiten mehr. Das macht mir überhaupt keine Not. Das ist für mich ganz einfach. Da habe ich noch nie mit Schwierigkeiten gehabt. Dann genießen Sie das in vollen Zügen. Wirklich, freuen Sie sich dran. Aber gehen Sie davon aus, dass andere vielleicht genau an der Stelle, wo es bei Ihnen ganz einfach ist, die größten Schwierigkeiten haben, das Profil festzuhalten. Und umgekehrt. Das ist mir einmal deutlich geworden, schon lange, lange her. Im Studium in Tübingen hatten wir unter anderem immer auch Gaststudenten aus Amerika und aus Kanada. Und ich glaube, es war ein Kanadier, der einige Zeit bei uns mit dabei war. Und dann haben wir miteinander als Studentengruppe der Theologiestudenten auch ein Abschiedsessen gefeiert, sind da in so ein Tübinger Restaurant gegangen. Und das war eine schöne Sache. Wir hatten so einen Tisch, ich glaube, wir waren so um die so 12 Leute da, saß an diesem Tisch. Das Restaurant war voll. Und dann hat unser kanadischer Gast und Freund an das Glas getippt. Das ganze Restaurant wurde ruhig und still. Und er sagte dann, wir wollen jetzt erst einmal beten. Sie können sich vorstellen, wie das ankommt. Es ist ein württembergisches Städtchen da. Wenn da einen sagt, jetzt wollen wir erst mal alle beten, obwohl den 80% noch in der Kirche sind. Aber dann wird sie im Restaurant beten. Das ist dann doch ein bisschen ehrlich zu heftig. Und der Hammer kam, als dann dieser kanadische Freund sagt, und ich glaube, Andreas betet mit uns. Ich muss Ihnen gar nicht ehrlich sagen, das war für mich ein so peinlicher Auftritt, ja, weil ich plötzlich merkte, das ist gar nicht deine Sache, so, ja, und dann habe ich da gebetet. Verstehen Sie, das ist dem überhaupt nicht schwer gefallen. Aber mir ist es sehr schwer gefallen, muss ich ehrlich Ihnen sagen. Aber es hat mir enorm gut getan. Und so ist es wichtig herauszufinden, wo fällt mir es nicht schwer, das Profil eines Christen festzuhalten? Wo fällt mir es gar nicht schwer? Freuen Sie sich dran. Und dann erobern Sie sich das Land wieder zurück, was Sie an das Salzwasser verloren haben. Drücken Sie das gute Grundwasser wieder rein. Ganz aktiv, ganz aktiv. Es könnte sein, dass morgen Ihnen Gott eine Chance dazu gibt. Der Heilige Geist, Sie vielleicht aus Ihrer Sicht dummerweise an den heutigen Abend erinnert, uns eine Chance kriegen, tatsächlich Profil für Christus festzuhalten. Ganz bewusst das festzuhalten. Sagen, das mache ich, das lasse ich, das denke ich, das tue ich, das rede ich, das schweige ich, weil ich Christ bin und Profil halten will. Es tut gut. Es tut gut. Und Sie sind nicht der Dumme. Und damit kommen wir zum dritten. Nämlich, ich möchte auch mit Profil mein Leben füllen. Und darauf komme ich jetzt genau auf den Satz. Als Daniel mit seiner Truppe nach Babylon kam und er wusste, er ist in Schinjar, wusste er, jetzt muss er Entscheidungen treffen. Er muss Entscheidungen treffen. Und wir tun uns im Schnitt unglaublich schwer, Entscheidungen zu treffen. Denn bei den meisten von uns geht das so. Dabei ist das eigentlich schon der erste Fehler, dass wir uns nicht entscheiden. Denn Sie wissen, ich habe es vorhin schon angedeutet, wenn wir uns nicht entscheiden, haben wir uns auch entschieden. Nämlich, dass wir uns nicht entscheiden. Und das ist ganz massiv, was wir immer wieder spüren. Dann bleiben wir in diesem Wagen, diffusen und letztlich bleiben wir im alten Bereich. Und deswegen ist der Satz so wunderbar, dass Daniel im Vorfeld sagt, er nahm sich in seinem Herzen vor, dass er mit diesen Speisen nichts zu tun haben wollte. Warum nicht? Nicht, weil Daniel überzeugter Vegetarier war, ist er nachher auf diese Latschiene eingefahren. Ganz bestimmt nicht. Sondern der Hauptgrund, warum Daniel mit dieser Art von Ernährung nichts zu tun haben wollte, war, dass diese Ernährung auf jeden Fall kultisch verunreinigt war. Sie wurde nicht so zubereitet, wie es einem jüdischen Glaubenden entsprach, das ist der eine Teil. Und der weitaus größte Teil des Fleisches, der hier praktiziert wurde, kam ja schon als Opferteile wiederum an, also war bestimmten Göttern geopfert worden. Und damit wollte dieser Jude Daniel nichts zu tun haben. Denn für ihn galt das erste Gebot: Ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Deswegen von diesem Fleisch esse ich Daniel nicht. Und von diesem Wein trinke ich Daniel nicht. Hatte also kultische, religiöse, überzeugende Gründe, hat mit Ernährungsfragen überhaupt nichts zu tun. So, aber das hat er sich vorher vorgenommen. Und da hat er einen riesen Segen darauf, denn Sie wissen das auch. Wenn ich mir etwas vorher nicht vornehme, ist die Gefahr, dass ich es dann nicht mache, wenn ich reinrutsche, viel, viel größer. Also wenn ich vorher weiß, so werde ich das tun, so werde ich mich entscheiden, so werde ich handeln. Habe ich einen höheren Erfolgsquotienten, als wenn ich das nicht vorher festlege. Und das macht er. Und das heißt ja tatsächlich, Gott gab es Daniel, dass diese Entscheidung tatsächlich auch auf offenen Boden fiel und erleben konnte. Gott bestätigt das, er lässt es wirklich gelingen. Diesen vier jungen Männern gab er Verstand und die Möglichkeit, sie können es in aller Ruhe die zweite Hälfte des ersten Kapitels noch nachlesen. Das ist für mich da das Wichtige, was ich noch zum Abschluss Ihnen da weitergeben will. Das ist das Wichtige, dass immer wieder es viele, 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 viele Christen gibt. Und auf der Langensteinbauer Höhe laufen ganz unterschiedliche Sorten von Christen durch. Es hat Vor- und Nachteile. Aber was all diese Sorten von Christen miteinander verbindet, egal ob jetzt landeskirchlich, evangelisch oder katholisch oder aus dem mega über unübersichtlichen freikirchlichen Spektrum oder noch freier und ganz frei, egal wie, eins verbindet sie alle. Sie sehnen sich nach Gottes Erfahrungen und garantiert sie auch. Wir sehnen uns nach Gottes Erfahrungen. Und es gibt einen ganz einfachen, schlichten Satz, um zu ganz viel Gottes Erfahrung zu kommen. Vielleicht haben wir den falschen Weg eingeschlagen. Um Gott zu erfahren, brauchen Sie keine tiefe Versenkung. Es schadet auch nicht, sich zu versenken, bitte verstehen Sie mich nicht falsch, ja. Um Gott zu begegnen, brauchen Sie auch keinen 14-tägigen Sonderaufenthalt im Kloster. Schadet auch nicht, verstehen Sie mich nicht falsch. Aber um Gott zu erfahren, brauchen Sie eigentlich nur eins. Wirklich, nur eins. Sie müssen einfach nur gehorchen. Sie werden nie so viel Gotteserfahrungen machen, wie wenn Sie ganz einfach gehorchen. Die Übertragungsdichte des Willens Gottes in Ihr Leben stimmt mit der Erfahrungsdichte direkt überein. Tatsächlich. Je mehr Sie sagen, in kleinen praktischen Schritten, tatsächlich, faktisch, nicht nur im Kopf und im Herz, sondern im Vollzug, das tue ich jetzt, desto höher ist Ihre Menge an Erfahrungen, die Sie mit Gott machen. Glauben Sie mir. Und Sie können es aus Ihrer eigenen Geschichte sich garantiert bestätigen. Sie kennen Bereiche in Ihrem Leben, die besonders dicht mit Erfahrung gefüllt waren. Ich bin überzeugt davon, die sind nicht vom Himmel gefallen, sondern die haben einen ganz engen Zusammenhang mit konkreten Schritten Ihres Lebens. manchmal mit mühsamen, kleinen, doofen, schwierigen, aber mit Schritten ihres Lebens, die sie im Namen Gottes gegangen sind. Und dieser Übertragungsdichte, diesem Übertragen des Willens Gottes in ihr Leben, entsprach auf der anderen Seite die Erfahrung, die sie mit Gott gemacht haben. Das ist eine Waage, die zusammenhängt. Das ist wie so ein U-Rohr, das zusammenhängt. Und wenn sie in ihrem Leben Sehnsucht, echte Sehnsucht, nicht nur die Pseudosehnsucht, sondern echte Sehnsucht nach Gottes Erfahrungen, nach Gottes Nähe haben, dann hängt das direkt damit zusammen, dass Gott sagt, dann tu das, was ich dir gesagt habe. Dabei gilt ja die alte Regel. Besser der eine kleine Minischritt als das große Prinzip, was ich 2015 umsetzen werde. Besser jetzt das, was der Heilige Geist mir heute sagt, in der Mini-Portion, dass es mir fast zu peinlich ist, es einem anderen zu erzählen. Aber das habe ich getan, als zu beschließen, im nächsten Jahr wird alles anders. Und deswegen ist das ein wunderbarer Satz, dass jetzt Daniel sagt, jetzt nehme ich mir in meinem Herzen vor, keine Teilnahme am Speiseplan in China. Das war seine Sache. Und das zog er durch. Das zeigt aber auch noch was anderes. Nämlich, dass Sie und ich nicht diese ganze Welt umkrempeln werden. Nein. Denn Daniel ist es nicht gelungen, ein gottloses System zu entmächtigen. Auch in weiteren Evangelisationsfeldzügen wäre es ihm nicht gelungen, ganz Babylon zu christianisieren. Verstehen Sie? Es ist ihm nicht gelungen. Aber das, was er tun konnte, das hat er getan. Das ist ein altes Prinzip, das wir immer wieder in der Bibel entdecken. Und das ist ein Riesensegen drauf. Dass ich mich nicht erdrücken lasse von Schinias System, dass ich klar erkennen kann, was Gott mir ins Leben hineingelegt hat, welche Möglichkeiten er mir gegeben hat. Und in den Koordinaten, in denen ich lebe, darf ich Übertragen des Willens Gottes praktizieren in mein Leben. Und da, genau da, werde ich Gott erfahren. Genau da. Das heißt, ich werde mir das Profil mit Leben füllen. Mit Leben füllen. Und das sind die Gotteserfahrungen, die uns unglaublich dann auch reich machen. Ja, es geht ums Profil bei Daniel. Es geht ums Profil. Nicht so glatte Fassaden, sondern gute, profilierte Fassade. Aber ich muss erstmal ein Profil finden. Eine Entscheidung für Christus treffen. Da schlitter ich nicht rein. Da rutsche ich nicht rein. Das hat die Qualität einer guten Entscheidung. Aber wenn ich Profil gefunden habe, dann will ich auch Profil festhalten. Ich gehöre nicht zu denen, die naiv sein wollen. Ich weiß, wo ich lebe. Ich lebe in China. Ich lebe nicht in einer neutralen Welt. Ich werde aktiv den Glauben festhalten wollen. Ich bin Dissident aus Prinzip und genieße es. Je länger, desto mehr. Und ich lasse mir mein Leben füllen, indem ich übertrage, was er von mir will und da ihn in meinem Leben erfahre. Und das geschieht bei Ihnen auch. Profil finden, festhalten und mit Leben füllen. Beten wir noch. Danken wollen wir dir an diesem Abend für jeden unter uns, der dieses Profil gefunden hat. Der sich ganz bewusst für dich, Herr Jesus Christus, entschieden hat. Bitten wollen wir dich für die, die für sich selber am Überlegen sind, ob dieses Profil nicht zu ihrem Profil werden sollte. Öffne ihnen die Augen, gib ihnen den Mut und die Klarheit, sich für dich zu entscheiden. Danken wollen wir dir, dass du uns aus der Naivität aufwächst, aus der nicht vorhandenen Neutralität aufschreckst, dass du uns das zeigst, dass es jetzt darum geht, mitten in einer ganz anders denkenden Gesellschaft dieses Profil festhalten zu dürfen. Und wir danken dir, dass wir nicht mehr so leben müssen wie alle anderen. Wir danken dir für diese Qualität des Lebens, die du uns geschenkt hast. Und du kennst auch die Sehnsucht unseres Herzens, dich mehr, häufiger, intensiver zu erleben und zu erfahren. Verzeih, dass wir manches Mal auf so eigenartige Nebengleise gesetzt haben, statt das schlichte Hauptgleis intensiv zu nutzen. Deinen Willen zu tun, wie du ihn uns offenbarst, im Detail unseres Alltags. Und da offenbarst du dich. Jetzt bitten wir füreinander, dass die Wahrheiten dieses Abends nicht verloren gehen. Wir bitten dich, dass ein Heiliger Geist das wach hält. So lange wach hält, bis du uns daran erinnern kannst, dass wir es vernetzen können, unser Leben hineinnehmen können, merken tatsächlich, das ist wahr und wirklich, was du uns gesagt hast. Gib uns auch morgen einen offenen Tag mit offenen Augen für dich, wo wir mit unserem Profil festhalten und unser Leben füllen können. Wir ehren dich, wir beten dich an, du Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, du Vater unseres Herrn Jesus Christus, du der einzige und wahre Gott. Amen.